Ihr dürft die Offenbarung aufschlagen, Kapitel 22. Wir sind im letzten Kapitel der Bibel. Wer von euch ist seit 2000 dabei, so die letzten 15 Jahre? Viele davon waren auf der Hochzeit gestern und fallen heute aus, glaube ich, hochzeitsbedingt. Aber ihr, die ihr seit 15 Jahren dabei seid, ihr dürft euch mal an der Hand nehmen und euch selbst die Hände schütteln und euch gratulieren, weil ihr habt Vers für Vers durch die ganze Bibel studiert, also nicht durch die ganze Bibel, durch das ganze Neue Testament in den letzten 15 Jahren. Heute sind wir im letzten Kapitel und im Januar fangen wir mit dem ersten Buch Mose an. Also wir werden da durch das ganze Alte Testament durchgehen, in einem Sitzen, aber wir gehen vom Ende ganz nach vorne zum Anfang und ich glaube, das sind auch ein paar sehr wichtige, grundlegende Lektionen für uns. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen und hat mich deswegen angesprochen, weil die Überschrift ging so in die Richtung, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber es ging so um den Wunsch nach ewigem Leben. Und es ging so drum, um diese Sehnsucht des Menschen nach Leben. Sehnsucht nach langem Leben, nach längerem Leben zumindest. Und in diesem Artikel wurde beschrieben, dass es ja schon sehr früh losging und im Mittelalter die Alchemisten versucht haben, das Lebenselixier zu finden. Und heute geht es eher in die Richtung Experimente mit Genmanipulationen, um irgendwo dieses Gen zu isolieren, zu manipulieren, was uns altern lässt. Wir sehnen uns nach Leben. Wir sehnen uns nach langem Leben. Nach ewigem Leben eigentlich. Warum sehnen wir uns danach? Ja, weil es dieses Leben gibt. Es ist in unserem Herzen, diese Sehnsucht. Aber viele suchen an der falschen Stelle. Weil viele wissen nicht, dass dieses Leben eine Person ist. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben, groß geschrieben. Und niemand kommt zum Vater in die Gemeinschaft mit Gott, als nur durch mich. Das wahre Leben hat mit Beziehung mit Gott zu tun. Gott kennen ist Leben. Und ich meine, das wundert uns nicht, weil ich meine, er hat uns geschaffen und es würde uns sehr überraschen, wenn unser Leben nichts mit ihm zu tun hätte. Leben heißt Gemeinschaft mit Gott, Beziehung mit Gott. Und der Schlüssel ist Jesus. Weil nur er hat unser Sündenproblem gelöst, diese Schuld, die uns von Gott trennt. Er war der Einzige, der damit umgegangen ist. Und deswegen ist er der Schlüssel zum Leben. Johannes bringt es sehr gut auf den Punkt, finde ich, im ersten Johannesbrief im Kapitel 5. Da schreibt er uns, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ganz einfach und ganz klar. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Unser persönlicher Glaube verbindet uns mit diesem Leben. Ja, Jesus ist das Leben, aber er ist nicht nur das Leben, sondern er ist auch das ewige Leben. Denkt an Johannes 11, da hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ewiges Leben. Dann hat er gesagt, glaubst du das? Er ist immer persönlich geworden. Nie abstrakt. Immer persönlich, glaubst du das? Jesus ist das ewige Leben. Es gibt ewiges Leben. Okay, ja, aber wer will schon ewig leben, so wie jetzt? Oder so ewig leben, wie wir jetzt sind? Mit Falten, mit Pickeln, mit Kreuzschmerzen, ewig Kreuzschmerzen? ewig Blähungen, ewig ein verletztes Herz und diese sündigen Tendenzen. Nee, ich glaube nicht wirklich. Das ist es nicht wirklich, wonach wir uns sehnen. Eine Neunjährige, deren Mutter ihr über unsere verherrlichten Leiber in der Ewigkeit erzählt hat, hat gefragt, Mama, denkst du, wir werden wie Barbie aussehen? Ja, wenn das für dich Perfektion bedeutet, also offensichtlich für das Mädchen war das Perfektion, für den Stefan und für mich weniger, wir sehen uns noch was anderem. Aber ewiges Leben. Ewiges Leben ist nicht nur langes Leben, ewiges Leben bedeutet vor allem Lebensqualität. Qualität eines Lebens in Beziehung mit dem lebendigen Gott, in dem wir Jesus gleich sind, in dem wir in einer perfekten, herrlichen Umwelt sind. Fünfjährige Heinrich hat es gut beschrieben, der hat ein wunderschönes Abendrot beobachtet und hat eine ganze Zeit lang auf diesen rot leuchtenden Himmel hochgesehen. Und dann hat er fröhlich gesagt, schau mal Mama, Oma und Opa feiern ein Fest. Wow. Er hat viel verstanden. Ja, das ist es. Wenn Oma und Opa Jesus vertraut haben, dann feiern sie ein Fest. Das ist ewiges Leben mit Gott. Es wird ein Fest sein. Alles, wonach unser Herz sich sehnt, wird es sein. Wir sind am Ende der Bibel heute und im Wesentlichen geht es um dieses Thema, ewiges Leben. Die ersten fünf Verse haben wir nochmal eine tiefere Beschreibung von diesem Leben und dann die letzten 16 Verse geht es um eine Einladung in dieses Leben. Wir sind vom Kontext her noch immer in diesem Abschnitt, der das Leben im neuen Jerusalem beschreibt, in der Gemeinde Jesu, also die Gemeinschaft all derer, die sich Jesus anvertraut haben und sich ihm hingegeben haben. Ewiges Leben beginnt schon hier und jetzt, wenn wir uns zu Jesus bekehren und geistig lebendig werden. Und wir können hier schon einen Vorgeschmack erleben, ein Stück weit in Himmel auf Erden. Aber ist noch ein bisschen getrübt, oder? Durch die gefallene Schöpfung, durch den gefallenen Leib, in dem wir auch noch sind, der noch nicht erlöst ist. Aber es wird vollendet sein und perfekt sein in der Ewigkeit, im neuen Himmel, auf der neuen Erde, Gemeinschaft mit ihm, wenn wir verherrlicht sind und ganze Schöpfung wiederhergestellt ist. Und die gute Nachricht ist, das Gefallene ist am Sterben. Alles Gefallene wird es nicht in die Ewigkeit schaffen. Aber das Erlöste, unsere Seele, wird weiterleben. Und wir wissen, wir werden umkleidet werden mit einem erneuerten Leib, einem erlösten Leib. Und wir werden in der perfekten Umwelt leben, in der neuen Schöpfung, in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Das ist unsere Hoffnung. Und Hoffnung in der Bibel bedeutet eine sichere Erwartung. Das ist, was Gott für uns bereitet hat. Das war sein Plan von Anfang an. Das hat er für uns vorgehabt. Die Menschheitsgeschichte begann in einem Paradies. Und sie endet auch wieder im Paradies. Und das sehen wir heute hier. Also zumindest für die Erlösten, für die Nachfolger Jesu. Die folgen Jesus dorthin nach, in das Paradies. Und hier in den ersten fünf Versen werden... Oder wird dieser paradiesische Zustand im neuen Jerusalem beschrieben? Lasst uns einfach mal diesen ganzen Abschnitt lesen, die ersten fünf Verse. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße, also der Straße des neuen Jerusalems und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, oder wörtlich war Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in aller Ewigkeit. Leute, darin dürfen wir leben. Und das ist unsere Zukunft, vollkommen darin zu leben. Unser Abschnitt heute ist eine Anspielung auf Hesekiel Kapitel 47. Vielleicht könnt ihr das auch aufschlagen mit mir. Hesekiel 47, also wenn ihr in die Prophetenbücher geht, ist ja der Länge nach geordnet. Zuerst Jesaja, dann Jeremia. Und dann haben wir schon Hesekiel. Und am Ende vom Kapitel 40 bis 48 haben wir eine Beschreibung von einem Tempel, einem überdimensionalen Tempel. Vision vom zukünftigen Tempel. Und wir haben letztes Mal gesehen, das neue Jerusalem ist ein Tempel. Es ist ein Allerheiligstes. Ist die Braut des Lammes. Seine Heiligen, wir. Kapitel 19. Lass uns zusammen lesen, Hesekiel 47, die ersten 12 Verse. Sehen wir dieses selbe Bild. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, also wir haben da diesen Messer, sage ich mal, der misst diese Stadt und den Tempel, also in dem Fall den Tempel, da maß er 1000 Ellen. Und er ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen, also 1000 Ellen weiter, und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und dann ging er nochmal 1000 Ellen, und er ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, das tote Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird es leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von En-Gedi bis En-Eglajim werden Trockenplätze für Netze sein, Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden, zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Also unendliche Versorgung, Überfluss. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Also eindeutig bezieht sich unsere Stelle heute in der Offenbarung 22 auf diese Stelle, auf diesen Abschnitt in Hesekiel 47. beschreibt das Leben im wiederhergestellten Paradies, im neuen Jerusalem. Und es beginnt mit Wasser. Wasser sehen wir auch im ersten Paradies, im Garten Eden. Und Wasser ist was Wunderbares. Wir lieben Wasser, oder? Ich würde mal behaupten, alle Kinder lieben Wasser. Unsere Kinder lieben das, schwimmen zu gehen, pritscheln zu gehen, einfach mit Wasser zu spielen. Wasser. Wir lieben Wasser. Wasser ist ein Symbol für Leben, für Freude. Ganz besonders im trockenen Nahen Osten ist Wasser sehr kostbar. Wir können das beobachten, wo das Wasser hinkommt, da blüht die Wüste auf. Wunderbares Bild. Bild hier von einem Strom, der vom Thron Gottes kommt. Und dieser Thron ist auch der Thron des Lammes. Zeigt uns, wer Jesus ist. Und dieser Strom verhält sich sehr unnatürlich. Das ist ein Hinweis für uns, dass es sich um symbolische Bildsprache handelt hier. Also der Strom kommt aus dem oder von dem Thron Gottes heraus, aber statt zu versickern oder dass sich das Wasser verläuft, schwillt es immer mehr an und es wird immer tiefer und immer tiefer. Und hier in Hesekiel fließt dieser Fluss in das Tote Meer. Erinnert euch, das war die Location von Sodom und Gomorra, Sinnbild für Gottes Gericht, für den Fluch. Und dieser Strom fließt in dieses Tote Meer und es macht das Tote gesund und lebendig. Und wo er hinkommt, da wimmelt es von Leben. Und es ist kein normaler Strom von Wasser, sondern es ist der Strom vom Wasser des Lebens. Auch im Propheten Joel, im Kapitel 4, wird dieses Wasser aus dem Tempel erwähnt. Das ist ein Bild, was so, ich glaube, so ungefähr dreimal im Alten Testament vorkommt. Ich lese euch mal vor. Joel 4, Verse 16 bis 18, wer mitlesen will. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch. Das ist ein starker Hinweis, dass es symbolische Bildsprache ist. Bild für Überfluss. Und alle Bäche Judas werden strömen, voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Im 4. Mose 25 wird uns gesagt, das befindet sich im Land Moab, also auf der anderen Seite des Jordans, auf der anderen Seite der Jordanebene. Also wenn man das jetzt wörtlich verstehen würde, dann müsste man sagen, der Jordan existiert nicht mehr, weil es ist nicht möglich hier, dass zwei Flüsse sich kreuzen, oder? Aber ich glaube, es ist Bildsprache. Es gibt noch eine andere Stelle, wo dieses Bild im Alten Testament erwähnt wird. Und das ist Sacharja Kapitel 14, Abvers 8. Nur statt Wasser des Lebens wird da gesagt, lebendiges Wasser. Und das ist übrigens im Alten Testament die einzige Stelle, wo dieser Ausdruck vorkommt, in diesem Sinn zumindest, lebendiges Wasser. Und Sacharja 14, vom Kontext her, der Herr wird kommen mit all seinen Heiligen, um Jerusalem zu retten und dann wird es Licht werden. Und dann heißt es da im Vers 8, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum östlichen Meer, die andere Hälfte zum hinteren Meer, also zum Toten Meer und zum Mittelmeer. Im Sommer wie im Winter wird es so geschehen und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Das ganze Land wird sich verwandeln und so weiter und so fort. Also dieses Bild von einem Strom des Wassers des Lebens oder von lebendigem Wasser. Und was interessant ist an dieser Sacharja-Stelle, ist, dass Jesus sich darauf bezieht, in Johannes 7, in seiner bekannten Rede über das lebendige Wasser. Da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Okay. Wie die Schrift gesagt hat, sagt Jesus. Wo in der Schrift wird es gesagt? Im Alten Testament. Die Schrift war das Alte Testament für Jesus. Die einzige Stelle, wo lebendiges Wasser erwähnt wird, ist Zacharja 14. Da haben wir dasselbe Bild wie in Hesekiel 37. Und offensichtlich haben all diese Bilder dieselbe Bedeutung hier wie in der Offenbarung Kapitel 22. Das neue Jerusalem ist ein Bild für den Leib Christi. Für jeden einzelnen Christen, aber auch für uns als Gesamte. Wir sind der Leib Christi. Wir sind seine Wohnung. Und die Ströme des lebendigen Wassers sind ein Bild für den Heiligen Geist. Das ist, wovon sie spricht. Diese alttestamentlichen Stellen beschreiben in alttestamentlicher Sprache dieses Überfließen des Heiligen Geistes aus dem Leben der Jünger Jesu. Sein Leben aus unserem Leben. Wirken des Heiligen Geistes in uns und durch uns. Gott ist in der Mitte der Stadt und sein Leben fließt aus ihr heraus. Und lass uns das persönlich machen. Bist du durstig? Dürstet deine Seele? Sehnst du dich nach Leben? Sehnst du dich nach Leben in Fülle? Wo gibt es dieses Leben? Woher kommt das Leben? Nicht von unserem Zeug. Ah, wenn ich nur das neue iPhone hätte oder das neue Auto oder das neue Haus, dann wäre ich zufrieden. Oder wenn wir nur hier auf Hawaii auf Urlaub fahren könnten, dann wäre ich erfüllt, das würde es bringen. Nee, wird es nicht. Das wird unser Zeug. Dieses Leben wirst du auch nicht finden in irgendeiner irdischen Beziehung. Ah, oh, wenn ich nur den Mann oder die Frau haben könnte. Wenn ich nur eine Frau haben könnte, sagen manche vielleicht. Vielleicht sagen andere, wenn ich nur den Mann haben könnte, statt den da. Hey, der wird den Durst oder meine Unzufriedenheit, meine Unerfülltheit, meine Leere stillen. Nein. Und bitte leg nicht diese Last dieser Erwartung auf irgendeinen Menschen. Der wird es nicht tragen können. Unmöglich. Und wird nicht das gewünschte Resultat bringen. Du wirst ihn heillos überfordern. Und du wirst Stress in eure Beziehung bringen, wenn du das erwartest. Erwarte nicht von irgendeinem Menschen, dass er Gottes Rolle oder Funktion, Gottes Stelle einnimmt in deinem Leben. Dass du von irgendeinem Menschen erwartest, dass er dein Heiland ist und der, der dir Leben gibt und der die Quelle ist für dein Leben. Das wird nicht passieren. Jesus ist so einer Frau begegnet in Johannes 4. Dort am Jakobsbrunnen in der Mittagssitze. Eine Frau, die süchtig war nach Beziehung. Sie war mit einem Mann verheiratet, mit zwei, mit drei, mit vier, mit fünf. Und dann im sechsten ist sie ohne Trauschein zusammengelebt. Und keiner von denen hat es gebracht. Und sie hat es auch nicht gebracht für diese Männer. Und Jesus sagt zu dieser Frau, jeden, der von diesem Wasser, von dem irdischen Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quellt. Unser Herz ist süchtig nach Gott. Ja, wir sind beziehungssüchtig, aber nicht nach einer irdischen Beziehung, sondern nach Beziehung mit dem lebendigen Gott, mit unserem Schöpfer. Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir. Mein Gott. Also, keine irdische Beziehung, nicht Sex, nicht irgendein Zeug, nicht irgendein Kraut oder Alkohol oder irgendeine Substanz, nicht Ruhm, nicht Erfolg, nicht irgendeine Karriere oder irgendwas anderes wird diesen Durst stillen können, sondern nur Gott. Und seht hier, woher kommt das Wasser des Lebens? Es kommt von dem Thron her, oder? Also erstmal von dem, der auf dem Thron sitzt, von Gott. Er ist die Quelle des Lebens, er ist das Leben in Person. Und Gott kennen ist das ewige Leben. Aber im Besonderen kommt es aus der rechten Beziehung mit dem, der auf dem Thron sitzt. Das Wasser kommt von dem Thron. Frage ist, sitzt Gott auf dem Thron deines Herzens? Ist er dein König? Hat er das Sagen in deinem Leben? Bist du ihm völlig unterworfen und hingegeben? Leute, so ein Mensch kann in ihm ruhen. Und er wird einen Frieden erfahren, der alles Verstehen übersteigt. Und ein Stück weit Zufriedenheit hier und jetzt und perfekt in der Ewigkeit. Die Frage ist nicht so sehr, hast du Jesus irgendwo in deinem Leben, so irgendwo ein bisschen hinzugefügt, als Beifahrer, als Zusatz. Die Frage ist, ist Jesus dein Leben? Ist Jesus dein Leben? Die Anna hat ja gestern den Philipp geheiratet und der Trauvers der beiden war aus der Bergpredigt, Matthäus 6. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Such das zuerst, von ihm gerettet zu sein aus der Entfremdung von Gott durch eure Schuld, von ihm beherrscht zu sein, das bedeutet, sucht zuerst das Reich Gottes, es beginnt mit dem König, sucht von ihm beherrscht zu sein, von ihm geleitet zu sein, von ihm geführt zu sein. Keine eigenen, von ihm autonomen Ambitionen und Ansprüche, alles zu seiner Ehre. So wie der Paulus gesagt hat, das Leben für mich ist Christus. Das Wasser des Lebens kommt von dem Thron Gottes. Je mehr das wahr wird in unserem Leben, desto zufriedener und erfüllter werden wir sein, desto mehr wird unser Herz zur Ruhe kommen. Dafür sind wir geschaffen. Das sind wir in unserem Element. Das sind wir Fische, die in dem Wasser sind und nicht außerhalb des Wassers sind. Solange wir mit Gott kämpfen oder mit Gott ringen, werden wir keinen Frieden haben. Das ist der Schlüssel unseres Lebens. Suche zuerst das Reich Gottes. Das Wasser kommt von dem Thron Gottes, das Wasser des Lebens. Das haben wir zuerst gesehen, hier das Wasser des Lebens. Als zweites sehen wir den Baum des Lebens. Den sehen wir auch ganz am Anfang in der Bibel und auch hier am Ende. Und der ist gepflanzt am Strom des Lebens. Und wir sehen hier unheimliche Fruchtbarkeit. Erntezeit das ganze Jahr über, wie im Schlaraffenland. Ständig Frucht. Das erinnert uns natürlich an Psalm 1. Der Baum gepflanzt am Wasser. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Den Rat der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht Gottes Wort. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, die ohne Gott leben wollen. Sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Also wir sehen hier den Baum des Lebens. Parallel natürlich mit Hesekiel 47. In der Parallelstelle dort sehen wir einen ganzen Wald. Also es ist besser als im ersten Paradies. Ganzen Wald am Baum des Lebens. All diese Bilder sind Bilder für Leben im Überfluss, für Leben in Fülle. Und ist das nicht das, was Jesus uns versprochen hat und was er uns verheißen hat? Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das im Überfluss haben. Das hat er für uns erkauft. Oh, vielen Dank, Christine. Sehr lieb. Er ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben. Diese Großzügigkeit Gottes. Ich denke auch an Epheser 1. In Jesus sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, die der Himmel für uns hat. Mit jedem Segen. Wir sind erwählt, wir sind adoptiert, wir sind erlöst, wir sind begnadigt, wir sind Erben. Lest mal Epheser 1 in einer ruhigen Minute. Und dann lesen wir weiter, die Blätter des Baumes heilen die Nationen. Gott hat Heilung für die Beziehung mit Gott, für alle Menschen. Egal wo du herkommst, Jesu Kreuz, Jesu Werk am Kreuz für dich, hat die Kraft, dich zu versöhnen, deine Beziehung mit Gott, dem Vater, zu heilen. Und er bietet es dir als Geschenk an. Du musst es nur annehmen. Und Leute, das ist die gute Nachricht, die wir weitersagen dürfen jetzt zu Weihnachten. Entschuldigung, das ist der Albtraum jedes Predigers. Lass uns weiterlesen, wir lassen uns nicht abhalten, egal was. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Wunderbar, oder? Kein Fluch. Nichts, was die Beziehung mit Gott trübt. Wir werden nicht von Sünde, nicht von Selbstsucht, nicht von Lieblosigkeit beeinträchtigt sein. Wird in der Ewigkeit mit Gott auch keine Naturkatastrophen mehr geben. Keine Schnaken. Halleluja. Harmonie und Frieden und Freude. Schlicht und einfach Leben. Keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Also, das Beste ist nicht, keinen Herrn über dich zu haben oder dein eigener Herr zu sein. Jesu Herz war gebrochen über die Schafe, die keinen Hirten haben. Das Beste ist, den richtigen Herrn zu haben. Das ist das Beste. Das ist das Heilste. Gottes Dienst ist etwas Wunderbares. Und wir dürfen dem wahren und dem lebendigen Gott dienen, der uns lebt. Und es gilt auch für die Ewigkeit. Wir werden in der Ewigkeit, Gott sei Dank, nicht auf irgendeiner Wolke sitzen und Harfe spielen. Wir werden Gott dienen. Und jeder wird es tun. Ist nicht wunderbar? Und ich meine, ein Stück weit sollten wir das schon erleben in der Gemeinde. Gemeinschaft von Menschen, wo jeder fragt, was würde Jesus tun? Ein Stück weit sollten wir den Himmel auf Erde erleben. Ein Stück weit sollten die Menschen das sehen. In unserer Gemeinschaft. Gemeinschaft von Menschen, die Gott dienen. Die ihm nachfolgen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Intime, persönliche Gemeinschaft. Nicht irgendwo neben ihm stehen, sondern, weiß nicht, denkt an ein Pärchen, das im Kaffeehaus sitzt, sich gegenüber sitzt, von Angesicht zu Angesicht. Wir werden sein Angesicht sehen. Persönliche Gemeinschaft. Wir werden seinen Charakter auch völlig verstehen und erfassen und wir werden in alle Ewigkeit nicht aufhören können zu staunen. Wie wunderbar er ist. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Wir werden mit ihm identifiziert sein. Wir gehören ihm. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Ich habe ein Zitat von der kleinen Jenny gelesen. Die hat gemault beim Schlafengehen und hat gesagt, ich bin froh, wenn ich endlich in den Himmel komme, da darf ich nämlich immer wach bleiben. Es wird keine Nacht mehr geben, keine Finsternis. Sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, seine Herrlichkeit. Und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Jesu Reich ist ein ewiges Reich. Und das ist die Zusammenfassung der Botschaft der Offenbarung, diesem Vers. Botschaft des Buches ist, Jesus ist der Sieger. Und wir werden mit ihm Sieger sein. Mit Erben, mit Herrscher. Und wir müssen uns auch schon hier und jetzt nicht klein kriegen lassen von Versuchung und Sünde und dem Teufel. Wir dürfen mitherrschen mit ihm. Also soweit eine Kurzbeschreibung der Ewigkeit mit Gott. Und ich könnte hier 3 Sonntage drüber predigen, aber wir wollen das Buch abschließen heute. Wir hatten die Beschreibung von Gottes ewigen Leben für uns gesehen, von seinem Reich, von seiner Herrlichkeit. Jetzt zum Abschluss haben wir eine Einladung in dieses Leben, in dieses Reich, in diese Herrlichkeit. Und da werden wir viel schneller durchlesen jetzt. Was denkt ihr, wie wäre es, wenn dich der Präsident Obama ins Weiße Haus einladen würde? Würdest du die Einladung annehmen?
Nein.
Okay, neuer Versuch. Wie wäre es, wenn der Miro Klose dich einladen würde zu sich nach Hause? Würdest du die Einladung annehmen? Oder Lionel Messi oder was, wer eure Helden sind. Für euch Mädels, wie wäre es, wenn der George Clooney euch in seine Villa einladen würde? Würdet ihr die Einladung annehmen? Oder wenn die Angelina Jolie euch zum Kaffee einladen würde? Oder Bill Gates? Ich würde die alle annehmen, die Einladungen. Das wären interessante Verabredungen. Hey, wie viel besser ist das? Du hast eine Einladung von Gott. Du hast eine Einladung von deinem Schöpfer persönlich. Der besten und der liebevollsten und freundlichsten und gutmütigsten und reichsten Person im ganzen Universum. Wirst du die Einladung annehmen? Hoffentlich. Was sonst sollte man tun, oder? Vers 6, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Da fahrt der Eisenbahn drüber, garantiert. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Was bald geschehen muss. Gottes Kommen zum Gericht über die, die ihn ablehnen. Gottes Kommen für die Seinen. Und natürlich gilt es auch für jeden von uns persönlich. Und siehe, ich komme bald. Das gilt für jeden von uns. Siehe, ich komme bald. Ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Jahre. Aber es gilt für dich. Bald wirst du vor Jesus stehen und wirst Rechenschaft ablegen für dein Leben. Du wirst entweder in die Hölle ohne ihn gehen oder du wirst es zur Fülle erfahren, wovon wir heute gelesen haben. Ich meine, wo willst du sein? Bist du drinnen oder draußen? Wirst du die Einladung annehmen? Setz die Dinge in die rechte Perspektive, oder? Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Was ist es wert, heute zu tun? Was ist es wert, heute nicht zu tun? Und es nicht wert zu tun im Licht dieser Perspektive, im Licht der Ewigkeit. Siehe, ich komme bald. Halte durch. Bleib dran an ihm. Halt fest an ihm. Er sagt, siehe, ich komme bald. Und er sagt, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Glücklich in seiner Seele. Ist, wer das annimmt. Und das hält, was Jesus in dem Buch sagt. Nicht nur hört, sondern Jesus hat gesagt, der ist der, der das Lebenshaus auf dem Felsen baut, der meine Worte hört und sie tut. Der sie anwendet auf sein Leben und sie auslebt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Oh, der arme Johannes war verwirrt vor lauter abgefahrenen Visionen. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche diese Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Das ist auch ein Vers, den ihr euch unterstreichen könnt. Bete Gott an. Leb für den Schöpfer allein. Er allein ist es wert. Er ist der Einzige. Leb nicht für irgendetwas Erschaffenes. Bete nicht irgendetwas Irdisches an. In diesem Buch der Offenbarung haben wir gesehen, auf der einen Seite die Anbeter Gottes und auf der anderen Seite die Anbeter der Welt und des Tieres und Satans letztendlich. Wir haben die Braut auf der einen Seite gesehen, die Hure auf der anderen Seite. Bete Gott an. Römer 12 sagt uns, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Was sonst sollten wir tun? Wofür sonst sollten wir leben? Was sonst sollten wir zum Zentrum unseres Lebens machen? Als unseren Schöpfer. Bete Gott an. Das ist ein guter Merkvers. Das ist ein guter Lebensvers. Bete Gott an. Tu das und es wird okay sein in deinem Leben. Das sollte unser Lebensmotto sein, unser Lebensprogramm. Bete Gott an. Und dann sagt er, und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Also im Kontrast zu Daniel Kapitel 12, wo der Herr dem Daniel gesagt hat, versiegle diese Vision, die du gehabt hast, das ist für die Zeit des Endes. Jetzt sagt er, versiegle nicht die Worte dieser Weissagung. Die Zeit ist nahe. Zeit der Gemeinde, die Zerstörung Jerusalems, je nach Sichtweise, die Christenverfolgung, der geistliche Kampf, auch die Zeit des Sieges Jesu durch seine Gemeinde. Wir leben in dieser Zeit und die Zeit seiner Wiederkunft ist für uns nahe, für jeden Einzelnen von uns. Egal, ob wir das erleben, dass er wiederkommt zu unserer Lebenszeit oder dass wir zu ihm gehen. Aber er ist nahe. Steht schon an der Tür. Klopft. Vers 11. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Der Unreine verunreinige sich noch. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch. Auf gut Deutsch, entscheide dich. Sei schwarz oder weiß. Sei heiß oder kalt, triff eine bewusste Entscheidung. Es ist kein Spiel hier, das ist real, das ist ernst, wovon dieses Buch hier spricht. Jetzt ist nicht die Zeit, irgendwie rumzuspielen und rumzueiern und Zeit zu verschwenden und selbstsüchtig zu sein und irgendwie eine eigene Agenda zu haben. Leute, jetzt ist die Zeit, Männer und Frauen Gottes zu sein. Botschafter zu sein, Licht in der Welt zu sein, Reich Gottes zu bauen, sein Reich zuerst zu suchen. Das ist dran. 1. Petrus 1, ich lese euch vor, ab Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den Vater, den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Wir sind hier auf Durchreise, wir sind Fremde hier in dieser Welt. Lebt diese Zeit in Ehrfurcht vor Gott. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Wir sind erkauft unter einen Preis, wir gehören ihm. Es sind mit dem kostbaren Blut Christi erkauft, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. So wollen wir leben. Siehe, ich komme bald, sagt er nochmal. Und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Der König kommt. Er kommt mit Belohnungen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das ist, wer Jesus ist. Er ist Gott. Er ist unser Schöpfer. Glückselig, glücklich in ihrer Seele, die ihre Kleider waschen. Und wie waschen wir unsere Kleider? Blut Jesu wäscht uns rein. Sein Leben, das er für uns gegeben hat. Jesus ist der, der uns reinmacht vor Gott. Der uns versöhnt, der uns Vergebung bringt. Glückselig, die ihre Kleider waschen. Aber wir sehen, Jesus hat es für uns getan, aber wir müssen die Kleider waschen, wir müssen es annehmen. Wir müssen es anwenden auf unser Leben sozusagen. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Glücklich in ihrer Seele sind die. Draußen sind die Hunde. Damit haben sie oft falsche Lehrer bezeichnet, so gesetzliche vor allem. Und Zauberer, so okkulte Typen. Und die Unzüchtigen, sexuell Unreine. Und die Mörder und die Götzendiener. Also jeder, der für etwas anderes lebt, außer für unseren Schöpfer Gott. Und jeder, der die Lüge liebt und tut. Er bringt es hier richtig auf den Punkt. Es gibt zwei Gruppen. Die einen sind drin, die anderen sind draußen. Die einen sind gerettet, die anderen sind verloren. Also triff deine Entscheidung. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, der euch diese Dinge für die Gemeinden, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, sein Vorfahre, sein Nachkomme, der ewige Gott, der glänzende Morgenstern. Der Morgenstern repräsentiert den neuen Tag. Jetzt haben wir die letzte Einladung Jesu im Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus bietet dir Vergebung an, Erlösung, Versöhnung mit Gott als Geschenk aus Gnade. Geschenk, das du nicht verdient hast, das du auch gar nicht verdienen kannst. Er hat es für dich verdient. Es ist aus Gnade, es hat ihn alles gekostet, aber es kostet dich nichts. Wie gut ist das? Du musst das nur annehmen. Es kostet dich nur deinen Stolz und deine Selbstgerechtigkeit, die musst du aufgeben und dich demütigen und zu Jesus umkehren und zu ihm kommen. Bist du durstig? Ist dein Herz unruhig? Ist dein Herz durstig? Dann sagt Jesus, komm! Komm! Du musst dich nicht würdig fühlen. Du musst dich nicht mal danach fühlen zu kommen. Du musst nichts können, du musst nichts geleistet haben, du musst auch nicht alles verstehen. Einzige Voraussetzung ist, dass du deinen Durst erkennst und dass du kommst, dass du willst. Jeder, der will, willst du gerettet werden. Dann komm. Die Tür ist offen. Und ich möchte wie Paulus bitten in Jesu Namen, lass dich versöhnen mit Gott. Komm. Natürlich ist hier im Vers 17 auch ein Wort an uns, an seine Braut. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, hast du es gehört? Hast du es angenommen? Der spreche, komm. Das ist ein Wort an uns. Leute, lasst uns diese Einladung weitergeben, jetzt zu Weihnachten. Lasst uns nicht irgendwo am Weihnachtstisch sitzen mit unseren Verwandten und irgendwie damit okay sein, dass sie in die Hölle gehen. Dass sie nicht gerettet sind, dass sie nicht in dem heiligen Jerusalem sind, dass sie diese neue Schöpfung noch nicht erfahren, dass sie nicht versöhnt sind mit Gott. Lasst uns die Einladung weitergeben, wir haben so eine gute Botschaft. Jeder, der es hört, spreche, komm, der Geist und die Braut spreche, komm, lass uns es tun, diese Weihnachten, okay? Lass uns es zurückhalten, das ist so eine wunderbare Botschaft, so eine weite Einladung, ein Riesengeschenk. Jesu letztes Wort an uns ist, komm, sag es weiter, komm, du bist eingeladen. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Nicht sehr attraktiv, wenn ihr euch erinnert. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist, das, was wir heute gerade gelesen haben. Also eine Warnung davor, dieses Buch irgendwie zu verfälschen, die Botschaft zu verfälschen. Und er spricht hier über die Offenbarung im Konkreten, aber wir können das natürlich auf das ganze Wort Gottes anwenden, auf die ganze Bibel. Lass Gottes Wort einfach stehen. Diskutier es nicht weg. Pick dir nicht nur das raus, was dir passt und das andere irgendwo schieb's beiseite oder diskutier es weg oder hey, das ist nicht wirklich Gottes Wort. Ist alles Gottes Wort. Und füg dem nicht deine eigene Weisheit oder irgendwie deine Sonderoffenbarungen hinzu. Die Warnung hier ist, manipulieren nicht am Wort Gottes herum. Lass dich von dem Wort Gottes beurteilen und prüfen. Jetzt spricht Johannes zum Abschluss. Hat das letzte Wort. Der diese Dinge bezeugt, spricht Jesus, spricht hier nochmal, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und Johannes antwortet, Amen. So soll es sein. Komm bald, Herr Jesus. Und dann hat er das letzte Wort an uns. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Bis er kommt, hat er Gnade für uns. Unverdiente Gunst und Zurüstung für jede Situation. Und Johannes beendet dieses Buch mit Gnade. So wie der Paulus dem Timotheus gesagt hat, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also eine Einladung heute Morgen, gerettet zu werden, von dem Wasser des Lebens zu trinken. Jesus hat eine offene Tür für dich. Jesus lädt dich ein. Wenn du dürstest, dann komm und nimm umsonst. Gibt es irgendjemanden hier, der es noch nicht angenommen hat? Der noch nicht zu Jesus umgekehrt ist, wirklich Buße getan hat und sich retten hat lassen von ihm, sich ihm anvertraut hat? Das ist Jesu Wort an dich in dieser Weihnachtszeit. Komm, lass dich retten. Ist nur ein Gebet weit weg. Dass du sagst, ja, Jesus, ich will. Ich erkenne, ich bin nicht perfekt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Ich bin entfremdet und getrennt, ich bin so durstig. Aber du hast bezahlt, das verstehe ich. Du bist für meine persönliche Schuld gestorben. Und ich möchte das annehmen, das soll für mich gelten. Ich komme zu dir, Jesus. Ich vertraue mich dir allein an. Ich lasse meine Selbstgerechtigkeit los und vertraue mich dir allein an. Ich will mit dir leben, ich will für dich leben, ich komme. Bist du durstig? Dann komm. Geh hier nicht raus, bevor du gebetet hast. Komm. Vater, wir danken dir für dein Wort, für dieses wunderbare Buch, für diese wunderbare Vision, von dem, was du für uns bereitet hast. Und Herr, ich möchte beten in dieser Weihnachtszeit, dass wir ganz neu begeistert sind davon. Dass wir kommen jeden Tag. Gemeinschaft mit dir. Wir zusammensitzen von Angesicht zu Angesicht. Das ist so wunderbar, dass wir das dürfen. Dass du uns veränderst, während wir dich betrachten. Und Vater, ich möchte beten, wenn irgendjemand hier ist, der noch nicht gerettet ist, der noch auf dem Weg in die Hölle ist und nicht in dieses Paradies, in einen Himmel auf der Erde. Vater, bitte schenk geistige Klarheit. Schenk Sündenerkenntnis. Nimm Blindheit weg. Errette du, tu dieses Werk. Werk des Heiligen Geistes. Zieh Menschen zu dir. Vater, wir beten für unsere Lieben, für unsere Familien, für unsere Verwandten, für die, die dich nicht kennen. Zieh sie zu dir. Und Vater, schenk uns Gelegenheiten und Freimut, die Einladung weiterzugeben. Diese Weihnachten. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.